Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
So, Ruhe, 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 ihr Lieben da draußen. Die 39. Episode von Haare im Thunfisch hat hiermit begonnen. Den Vorsitz führen eure ehrenwerten Toonies Brian alias Beweisstück B und meine Wenigkeit, der richterliche Straferlars. Sie haben das Recht zu schweigen, zuzuhören und zu genießen.
Chapeau, Lars, Chapeau. Sehr schön.
Brian, wie ist es?
Oh, gut, gut. Es gibt ausnahmsweise nichts aus der Krankenakte.
Oh Gott, was erzählen wir denn stattdessen? Oh, ich habe eine Idee. Was die Zuhörenden ja vielleicht schon mal rausgehört haben, ist, dass wir uns eigentlich viel weniger sehen, als wir uns hören und lesen. Also es ist quasi, obwohl wir quasi eigentlich um die Ecke wohnen, muss man ja sagen, also ich, also du wohnst in Wurfweite, führen wir quasi eine Fernbeziehung auf die Nähe. Und aber das haben wir tatsächlich jetzt mal letzte Woche durchbrochen, weil da haben wir uns gesehen. Und zwar nicht nur zu zweit, sondern die Mädels durften auch mit, beziehungsweise eine war ja schon da. Wir haben zu viert was unternommen.
Ja, wir haben den Eurovision Song Contest geschaut.
Ja.
Jetzt mag der ein oder andere da draußen sagen, Eurovision Song Contest. Ich muss dazu sagen, dass in meinem Fall, das ist einfach eine Tradition. Ich habe das schon mit meinen Großeltern geschaut, da hieß es noch Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Ne?
Sowas in der Art, ja.
Und es ist jedes Jahr eigentlich dasselbe und beim Lars und seiner wesentlich besseren Hälfte ist das ähnlich. Und dieses Mal haben wir uns gedacht, so, okay, die Idee kam eigentlich vor 3 Jahren auf, dass wir das doch mal zusammen gucken könnten.
Ja, es dauert immer ein bisschen, bis wir das dann in die Tat umsetzen.
Ja, 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 ja. Das Schöne war, ich habe das auch mit meiner wesentlich besseren Hälfte am Tag danach besprochen, wären unsere lieben Gäste nicht da gewesen, dann hätten wir uns sehr geärgert, denn die Veranstaltung war dieses Jahr sehr schwach.
Ja, immerhin war Lordi da in der Pausenshow, das ist ja auch was.
Das stimmt. Das ist richtig. Und die Dame, die mir nicht mehr einfällt, wer das war, hat aber eine sehr, sehr gute Coverversion von Euphoria, von der Sirene der Lorraine abgegeben. Sagt meine Frau immer, das muss eine Meerjungfrau sein, eine Sirene, die ist kein Mensch.
Gut, man hat gesehen, dass sie, ich glaube, sie war barfuß damals, als sie gewonnen hatte, hatte sie das barfuß performt. Also ich habe keine Schwimmflossen gesehen, von daher. Aber Sirenen haben ja auch keine Schwimmflossen. Ich bin gerade bei Meerjungfrauen. Entschuldigung, du sagst Sirene.
Ich glaube, meine Frau meint auch Sirene. Also die Frau hat auf jeden Fall eine fantastische Stimme. So, aber das, was da dieses Jahr geboten wurde, mir ist auch tatsächlich nichts im Ohr hängen geblieben. Bis auf den Siegersong, leider. Der geht mir nicht mehr aus dem Ohr. Das ist furchtbar. Aber das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es durchaus verdient wird. Die letzten Eurovision Song Contests, da waren immer so 2, 3, 4... die ich auch heute noch gerne höre, aber dieses Jahr und vom deutschen Beitrag reden wir bitte nicht. Danke.
Ja, ich würde vor allen Dingen mal sagen, selbst, ich meine, der hätte noch ein bisschen schlimmer sein können, der diesjährige Contest, aber dass man es zusammen erlebt hat, das gibt dem Ganzen ja nochmal eine andere Qualität. Ich finde es immer lustig, wenn ich hinterher Leuten erzähle, dass ich mit anderen Leuten zusammen so ein bisschen Rudelgucken, ESC gemacht habe. Und dann wird so die Nase gerümpft, so ESC, echt, guckt man sich sowas an und so. Und dann frage ich auch gerne mal zurück, und was hast du gemacht? Ja, ich habe dann alleine auf Couch Serie XY auf Netflix gesehen mit einer Tüte Chips. Dachte ich, okay, das war jetzt das großartige Kontrastprogramm dazu, was ich erlebt habe. Ich finde, ich habe den besseren Samstagabend erlebt. Nichts gegen eine gute Netflix-Serie, aber ich finde, es hat auch immer was damit zu tun, wie man es macht, mit wem man es macht. Ich möchte da mal frei nach Ephraim Kishon gehen und sagen, das Theaterstück ist durchgefallen, deswegen waren wir bester Laune. Also man kann aus den schlimmsten Erlebnissen was Gutes machen, wenn man es eben gemeinsam erlebt.
Richtig, richtig. Und das war an diesem Samstag auch wirklich, wirklich der Fall. Es gab gutes Essen, wir haben sehr viel gelacht. Ja, war schön. Können wir nächstes Jahr wieder machen.
und Zitate um die Ohren gehauen und ich glaube, für den einen oder anderen Augenroller bei den Damen gesorgt, fürchte ich.
Ja, bisschen.
Ja, hinter jedem großen Mann steht eine Frau, die mit den Augen rollt, nicht wahr?
Richtig, korrekt. So.
Brian, ich hätte da noch so ein kleines bisschen Zuhörendenpost. Hast du Bock?
Her damit!
Okay, wir gehen wieder ganz strukturell vor, nämlich Rückmeldung zum Traumkandidaten. Fangen wir damit mal an. Der Alexander hat einen Fun-Fact zu Helmut Krauss ausgegraben. Wir erinnern uns, Helmut Krauss, Synchronstimme von Mr. Ed und er spielte ja auch den Herrn Paschulke in Löwenzahn.
Yep.
Alexander schreibt, er war nämlich auch die deutsche Stimme von Ivan Drago in Rocky IV. Wusste ich lange auch nicht, fand's aber dann total lustig, weil das ja eigentlich eine Rolle ist, die zu Helmut Krauss überhaupt nicht passt. Jedenfalls habe ich ihn jetzt immer vor Augen, wenn ich Drago sehe, schreibt der Alexander.
Sehr schön, Alexander. Auch für dich vielleicht auch noch einen kurzen Funfact. Helmut Krauss war auch der Synchronsprecher von Jaffet Kotto in Alien von 1979.
Hattest du das nicht letztes Mal erwähnt?
Hatte ich? Liebe Zuhörende, es tut mir sehr leid. Ich muss am Abend ab und an manchmal an mir runterschauen, um zu sehen, was für ein T-Shirt ich am Morgen angezogen habe. Man möge es mir nachsehen, bitte.
Okay, aber dass Helmut Krauss ebenfalls mal Dolph Lundgren synchronisierte, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Ich hatte immer Manfred Lehmann als die deutsche Stimme von Dolph Lundgren abgespeichert. Ja. Dem Lundendolph, wie du ihn immer nennst.
Der Lundendolph.
Bei ein paar Gelegenheiten war es aber tatsächlich Helmut Krauss. Auch bei Red Scorpion zum Beispiel habe ich nachgeguckt.
Oh je.
Also danke für die Info, Alexander. Sauber recherchiert.
Richtig. Und dafür dann gleich auch noch das passende Zitat aus Rocky IV. Wenn er tot ist, ist er tot.
Ja, im Traumkandidaten geht es ja auch viel um amerikanische Politik und ihre Protagonisten. Und das hat unseren Hörer Matthias zu einem Gedankenexperiment inspiriert. Hm. Eine sehr berühmte Wahlkampfrede von George Bush Senior enthielt ja die Phrase bzw. das Versprechen Read my lips, no more taxes. Und in der allerersten Alf-Folge Hallo, da bin ich, sagt Alf zu den Tenners, lest es von meinen Lippen. Auf Englisch sagt er da Read my lips. Matthias hat das sicherheitshalber nochmal nachgeschaut bzw. nachgehört. Er sagt da wirklich im Original Read my lips. Hat er recht. Die Rede von George Bush stammt aus dem Jahre 1988, also mehr als 2 Jahre nach der Ausstrahlung der erwähnten Alf-Folge. Ich zitiere jetzt mal Matthias. Da drängt sich ja nun natürlich die Frage auf, hat George Bush, immerhin der nachhaltige Präsident der Vereinigten Staaten, Alf zitiert? Möglich wäre das. Ich gebe zu, ich glaube nicht, dass es so ist, weil Read My Lips kann durchaus eine gewöhnliche Redewendung sein, aber die Vorstellung, dass ein Politiker Alf zitiert, zumal nach der Folge der Traumkandidat, wo ja gerade solche Praktiken auf die Schippe genommen werden, ist so charmant, da will ich glauben, dass es so ist, schreibt der Matthias.
Also manchmal, Lars, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber manchmal möchte ich solche Sachen einfach auch glauben.
Ja, genau.
Ja.
Im Endeffekt, ja, eigentlich genau das. Ich will das auch glauben, Brian, aber du kennst mich ja, ich muss immer des Teufels Advokat spielen. Ich habe nämlich 2 Einwände an der Stelle.
Ah, weil ich wollte nämlich gerade sagen, auch wenn es ein sehr schöner Gedanke ist und vor allem dieser Gedankengang, den der liebe Matthias hat, es wäre cool, wenn es so wäre, aber es ist doch sehr abwegig. Und jetzt kommt das Teufelsadvokat.
Ja, wenn man als Politiker so ein popkulturelles Zitat in eine Rede einbaut, dann muss das ja auch vom Großteil der Wähler und Nichtwähler verstanden werden. Sonst hat es ja gar keinen Zweck, so ein Zitat reinzubauen. Oder im schlimmsten Fall wird es sogar fehlinterpretiert. Das wäre ja noch schlimmer. Und Alf war zu der Zeit wirklich sehr bekannt. Aber vielleicht nicht ganz so breit und nicht durch alle gesellschaftlichen Schichten der USA. Und ich finde, erschwerend kommt noch hinzu, dass Lest es von meinen Lippen kein ständig wiederkehrender Alf-Satz ist. Und deswegen sich zur Wiedererkennung auch nur so, ja, so semi eignet. Und dann hat natürlich der Matthias vollkommen recht, hat er ja quasi schon selber eingeschränkt. Read my lips ist eine sehr gebräuchliche Redewendung im Englischen. Die kommt immer dann zum Einsatz, wenn man im Deutschen sagen würde, so jetzt hör mir mal gut zu. Ne? Ist also so eine unhöfliche Aufforderung, dem Sprecher beim dann Folgenden die ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. So, George Bush Senior musste diese Redewendung also gar nicht aus Alfs Mund klauen, da sie ja jeder Mann und jede Frau ohnehin kannte. Und jetzt komme ich zu dem, was du gesagt hast, Brian. Ne? Also auch wenn mein Kopf jetzt nein, nein, nein sagt, ne? So schließt sich mein Herz doch Matthias an. Mein Herz will auch glauben, dass es genauso war, wie er sich das vorgestellt hat.
Meins auch.
Dann kommen wir zum René. Er schreibt erstmal, eines muss man euch beiden Toonies lassen. Ihr schafft es durch eure gute Folgenbesprechung, dass man wieder Lust bekommt, die Episode anzusehen, auch wenn sie nicht zu meinen Lieblingsfolgen gehört. Ich finde Folgen mit Traumsequenzen irgendwie blöd und das Thema an sich auch nicht so spannend, es sei denn, es ist gerade wirklich Wahlkampf. Aber man muss eben auf die Highlights auch dieser Folge achten, Willys Schienbeine beispielsweise. Insgesamt würde ich der Folge an sich aber nur 3 Sterne geben, schreibt der René.
Das sind immerhin 3 von 5. Danke, René, mich wieder getriggert. Oh, sieh doch, Willys Schienbeine glühen im Dunkeln. Oh.
So, und dann habe ich noch eins auf den Deckel bekommen. Der Camor hat mich vollkommen zu Recht korrigiert. Er schreibt, Cher gewinnt den Oscar für Mondsüchtig und nicht für die Maske. Hat sie natürlich vollkommen recht. Ich weiß nicht, warum ich das durcheinander bekommen habe. Weil ich in einem Satz vielleicht, keine Ahnung, die Maske gelesen habe und Oscar-Preisträgerin Cher. Aber sie hat natürlich den Oscar nicht für die Maske bekommen, sondern für Mondsüchtig. Ich habe das leider Gottes falsch gesagt.
Auch die Besten machen Fehler. Aber wie ist doch gleich der Name von der letzten Zuschrift?
Camor.
Camor. Lieber Camor. Ich bin, vielleicht will ich den Lars ein bisschen retten. Es könnte sein, dass er es verwechselt hat mit das weiß ich aber nicht sicher. Bitte gern in die Shownotes schreiben, dass Eric Stoltz den Oscar für die Maske bekommen hat.
Nein, ich habe nachgeguckt und ich glaube, den einzigen Academy Award gab es für das Make-up.
Ja, ja.
Und das ist natürlich auch zu Recht, war das sehr anspruchsvoll. Da wird es in dem Jahr nichts anderes und Besseres gegeben haben.
Ja.
So, und ich hoffe, dass das wenigstens noch aus meiner Erinnerung stimmt. Ansonsten,
schauen wir
podcast@hare-im-thunfisch.de. Ihr wisst, wo ihr es hinschicken müsst.
Oder das Kontaktformular.
Oder jenes. Dann haben wir noch die Rückmeldung, Brian, zu Wenn der Weihnachtsmann kommt.
Oh je.
Sabrina schreibt uns, eine Sache fand ich in der Umsetzung der Folge schon immer befremdlich. Ein todkrankes Mädchen muss sein letztes Weihnachtsfest in einem Krankenhaus verbringen. Und die einzigen Vertrauten, die sie hat, sind das Krankenhauspersonal und ihre Puppen. Wo sind ihre Eltern? Man sollte doch erwarten, dass die Familie dem armen Mädchen in dieser Situation nicht mehr von der Seite weicht. Mir ist klar, dass weitere Personen einfach schlecht in die Story gepasst hätten. Trotzdem hätte man sie vielleicht zumindest mal erwähnen können, um nicht den Eindruck zu vermitteln, dass Tiffany vollkommen allein gelassen wird. Das fand ich als Kind immer ganz besonders furchtbar an der Geschichte.
Got a point.
Also ich konnte mir das immer nur persönlich so erklären, dass die Eltern in der Handlung nur gestört hätten. Also Alf hätte nie so gut mit Tiffany interagieren können, wenn ständig Tiffanys Familie da herumgewuselt wäre.
Oh, ich versuche, diese Folge zu verdrängen. Schlimm. Aber ja.
Aber sie hat da vollkommen Punkt. Ich meine, man hätte ja wenigstens mal erwähnen können, dass zum Beispiel die Eltern weit weg wohnen oder so. Aber so bekommt man am Ende das Gefühl, dass es die Eltern gar nicht gibt oder so und Tiffany zu allem Übel auch noch eine Vollwaise ist.
Das macht es ja noch schlimmer. Bitte weiter.
Ich sehe gerade die Sabrina hat noch was anderes geschrieben. Und ein weiterer Gedanke, der mir allerdings erst jetzt bei eurer Besprechung kam. Warum muss Alf später in der Geburtshelfer noch Fernunterricht in der Dick Van Dyke Show nehmen? Immerhin hat Dr. Gordon Shumway hier ja bereits erfolgreich einem Baby auf die Welt geholfen. Seine Kompetenz auf diesem Gebiet kann also nicht angezweifelt werden.
Er könnte also auf seinem Berufsstand keinen Makel dulden, aber da kommen wir später dazu.
Ja, ich habe mir das wieder so erklärt, dass die Erlebnisse da im Fahrstuhl in der Folge für unseren lieben guten Alf dermaßen traumatisch gewesen sein müssen, dass er alles Erlernte ganz schnell wieder vergessen hat, was er sich da so angelesen hatte in dem Buch. Ja.
Ich sehe es vor mir.
Ich meine auch der Sabrina geschrieben zu haben, dass ich manchmal denke, dass dieses Alf-Weihnachts-Special so außerhalb des Kanons in so einer alternativen Realität spielt. Weil ja auch nie wieder darauf, auf die Personen, auf das, was da passiert ist, gar nicht referenziert wird. Genau, du hast recht. Ja. Dann haben wir den Pierre noch, auch zur Weihnachtsmann-Folge. Muss mir das Hörspiel von der Folge nochmal anhören, falls ich es einfach nicht mitbekommen habe, ist dort die Szene auf der Brücke abgeschwächt und es wird der ganze Dialog weggelassen, wo ersichtlich wird, dass er springen will. Und es ist nur der Dialog, wo er Alf als Weihnachtsmann erkannt haben will. PS, von der Folge habe ich das Buch, schreibt Pierre.
Ich glaube, mich zu erinnern, dass aber auch tatsächlich in mehreren Hörspielfolgen da Dialoge weggeschnitten waren. Ich hatte auch zwei.
Ja, oder mit dem Erzähler zusammengefasst oder überbrückt werden. Oder eben auch gerne mal, das hatten wir ja schon mal, Dialoge weggelassen werden, die ohne das dazugehörige Bild keinen Sinn machen. Ne? Wir wissen ja, wie verwirrend das ist, wenn manchmal nur Geräusche da im Hörspiel zu hören sind. Manchmal sind sie dann doch drin und man dann nicht weiß, wie man die einordnen soll.
Ja, ja, richtig.
Aber ich will das ja immer ganz genau wissen, lieber Pierre. Also habe ich mir das Hörspiel nochmal an der Stelle angehört.
Ich wusste es.
Da sagt der Erzähler, der Fahrer des Wagens fährt wie benommen durch die stürmische Nacht. Er ist mit seinen Gedanken weit, weit weg. Mitten auf einer Brücke hält er das Auto an, steigt aus und geht auf das Brückengeländer zu. Nein! Tun Sie das nicht. Wer ist da? Eine schöne Nacht, oder nicht? Also so fängt es schon an. Ich glaube, ich bin bei Pierre, wenn er sagt, dass das ein bisschen abgeschwächt ist. Aber aus diesem, wenn ich jetzt auch den ganzen Dialog so weiterlese, ist da nicht sonderlich viel, fehlt da für mich nicht sonderlich viel gegenüber dem, ja, was man sieht und hört in der Fernsehversion.
Gehe ich mit?
Ich aber froh.
Ah.
So. Und dann, ja, dann haben wir noch den Nikolas. Er schreibt, vielen Dank für die Folge, ich fand sie auch immer ergreifend. Mir sind zwei Dinge am Text aufgefallen. Brian fragt Willy, ja, nachdem er erzählt hat, dass sie das Haus verloren haben, wie verliert man denn ein Haus? Und mir gefällt das Gestammel von Willy darauf. Vielmehr würde ich gerne von euch wissen, was Lynn antwortet, als Alf fragt, warum sie nicht einfach eine Krippe gekauft hätten. Ich verstehe da immer von Lynn, ach Alf, du bist wirklich ein Dö. Was sagt sie da eurer Meinung nach? Also ich höre da Dödel. Ich höre da an der Stelle immer Dödel in der Kakophonie.
Ich müsste es nochmal hören. Oder nochmal sehen.
Das Wort ist etwas in Verruf geraten, aber ich kannte es aus meiner Kindheit und Jugend einfach nur als Synonym für Trottel. Und so ist es hier ja auch gemeint. Sie hätte auch sagen können, ach Alf, du bist wirklich blöd oder sowas.
Oder als Gericht, wir erinnern uns an Top Secret, den gefüllten Dödel.
Ich weiß ja nicht. Darf ich zur nächsten und damit zur letzten Zuschrift kommen, Brian?
Sehr gerne, sehr gerne. Führe fort.
Für viele, viele Zuschriften stellvertretend schreibt uns Enigmatic Encounter, ich kann diese Folge nur in ganz bestimmten Momenten hören, weil sie mir jedes Mal das Herz bricht. Und sowas und Ähnliches haben wirklich auch viele Leute geschrieben.
Es ist halt auch schlimm, aber wir gehen da jetzt nicht weiter drauf ein. Ich will das nicht nochmal durchmachen müssen.
Das ist richtig. Weißt du, was wir jetzt machen, Brian?
Was machen wir?
Wir besprechen gleich, muss man sagen, gleich die aktuelle Folge. Aber noch ein kurzer Hinweis. Ihr Lieben, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, wird es bereits der 1. Juni sein. Wo ist dieses fast halbe Jahr mittlerweile hin, möchte ich fragen. Und das ist die vorletzte Folge und am 15. Juni ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir werden im Juli aus Zeitgründen und weil wir auch mal was anderes machen müssen, werden wir keine Folge veröffentlichen. Wir bitten hierfür um euer Verständnis.
Aber um es mit den unsterblichen Worten des Terminators zu sagen, we'll be back.
Auf jeden Fall. Man hätte nach der zweiten Staffel aufhören können, also nicht aufhören können, aber man hätte eine Pause machen können. Aber wisst ihr was? Ich finde, nach der 40. Folge am Stück kann man das auch machen.
Boah. Und hör auf, meine Catchphrase zu klauen. Du hast gerade auf jeden Fall gesagt.
Genau, das sind so Beschäftigungen, die ihr in der Sommerpause machen könnt. Ihr könnt die auf jeden Fall nochmal zählen, in allen Folgen. Wir sind gespannt auf die Punktzahl. Ihr könnt meine Großartigs zählen, die ich immer sage. Ich habe gemerkt, dass ich kürzlich oder seit kurzem statt großartig auch gerne einfach nur groß sage. Die dürft ihr auch gerne zählen, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe. Also es gibt bestimmt Beschäftigungen, wenn ihr selber irgendwo im Sommerurlaub am Strand sitzt oder was auch immer ihr macht. Ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem treu und wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns frisch, fromm, fröhlich, frei.
Das hoffe ich
auch. Im August wieder.
Das hoffe ich auch. Frisch, fromm,
jetzt.
Fröhlich, frei hüpfen wir in die aktuelle Folge. Wir besprechen heute Anwalt in eigener Sache, a.k.a. Ja. Can I get a witness? Ich fange diesmal mit den Strahlausersterungen direkt an. Deutschland, 24. Februar 1989. Strahlausersterung USA, 11. Januar 1988. Can I get a witness ist ein Song von Marvin Gaye.
Ja, can I get a witness? Ja, ich habe ihn im Ohr.
Marvin Gaye ist, glaube ich, den Älteren und wahrscheinlich auch den Jüngeren ein Begriff. Das war eine sehr prägende Gestalt der Motown, Soul und Rhythm and Blues Ära. Er hat solche Hits rausgeballert wie Inner City Blues, Troubleman, Distant Lover. Sein vielleicht größter Hit, einer seiner größten Hits zu Lebzeiten, Sexual Healing. I Heard It Through the Grapevine. Oh. Und natürlich Let's Get It On. Liebe Zuhörende, wer die King of Queens Folge kennt, in der dieses Lied inflationär verwendet wird, schreibt uns bitte. Und ob ihr die Folge genauso gut findet wie Lars und ich. Das Thema nebenan, die Musik ist viel zu laut.
Allerdings, ich dachte da mehr an ein Spezialitätengeschäft.
Allerdings ist die Geschichte von Marvin Gaye auch etwas tragisch, denn er wurde am 1. April 1984, einen Tag vor seinem 45. Geburtstag, von seinem eigenen Vater im Verlauf eines Streits erschossen. Und um die Tragik noch zu erhöhen, die Tatwaffe hatte Marvin Gaye seinem Vater zum letzten Weihnachten geschenkt. Sehr tragische Geschichte, aber im Nachgang 1987, also er wurde nur 45 Jahre alt tatsächlich, und im Nachgang erwiesen ihm aber zahlreiche Musiker in ihren Werken Referenz, und das waren keine Unbekannten, darunter sind zum Beispiel der ebenfalls erschossene Tupac, die Commodores, Elton John, die Red Hot Chili Peppers, Weather Report und Paul Young. Und im Jahr 2002, und damit beende ich den Diskurs, bezeichnete Prince, den man ja auch kennt, dass die beiden Stücke What's Going On und Let's Get It On, bezeichnete er die beiden Songs als zwei von 55 insgesamten Musikstücken, die ihn musikalisch inspiriert hätten. Das war ein kurzer Exkurs zu Marvin Gaye. Wir können gleich einen weiteren Exkurs machen, nämlich wie man auf Mellemark applaudiert. Wir springen ins Tonzimmer. Willy schaut Football und so wie er sich gibt, mag er den Sport scheinbar. Kate nestelt im Hintergrund an der Pflanze rum und in diesem Moment Auftritt des Außerirdischen. Oh, Football, da würde ich gern zusehen. Willys Antwort: Oh, Alf, als wir das letzte Mal zusammen Football gesehen haben, hast du die ganze Zeit gerülpst. Hey, so haben wir auf Mellemark applaudiert. Die Puppe schaut in den Fernseher. Hey, gut gehalten. Rülps. Richtig schön herzhaft. Der trockene Kommentar von Kate. Keinen weiteren Applaus, bitte. Ich möchte es jetzt schon mal vorstrecken. Nee, ich möchte es jetzt schon mal anmerken. So rum. Dass diese Folge meiner Meinung nach in die Top 5 angeht, was die schauspielerische Leistung des Ensembles angeht und was die Synchroarbeit angeht. Das möchte ich nur schon mal vorschicken.
Du hast sie auch als sehr dialoglastig empfunden, ne?
Ja. Ja, ja. Ah, danke für den Hinweis, Lars. Gerade der Hauptakt, da könnte man eigentlich das komplette Skript runterlesen, aber...
Und das machen wir ja nicht, nein, nein.
Nein, aber ihr Lieben, Lars und ich haben uns natürlich die besten Rosinen rausgepickt und da gibt's einige. Alf wird auf jeden Fall dann eben klatschen. Ich fand das Puppenspiel geil, wie er in diese Popcorn-Schüssel greift und Willy. Ja. Puppenspiel haben wir hier in der Folge auch sehr viel.
Er reinigt auch die Sofalehne in Anführungsstrichen noch von den Popcorn-Resten.
Ja, genau.
Sehr, sehr schönes Puppenspiel.
Usvakum Slučaju. Slučaju, Entschuldigung.
Wie bitte?
Das ist kroatisch für auf jeden Fall. Ich mach's nochmal richtig. Usvakum Slučaju. So. Ey, muss ja auch die Zuhörenden überraschen. Auftritt Brian mit einem Football. Und er möchte ein bisschen üben. Und ob sie Lust hätten mitzuspielen. Und Willi ist der Meinung, ja, wieso nicht? Es ist ja eh gleich Pause. Und ob Alf auch mitspielen kann. Und Willi sagt, ja, spielt die ganze Familie. Kate sagt, ich passe. Alf? Nein, die Pässe spiele ich. Kates Antwort, ich meine, ich spiele nicht mit. Warum? Nur weil ich die Pässe spielen will? Es ist... Die Szene endet damit, dass der Außerirdische an Kate vorbeiläuft und wirklich nochmal einen herzhaften, etwas längeren Rülpser rausballert. Der trockene Kommentar von Kate, ich habe gesagt, keinen Applaus. Antwort, das war auch keiner, das war das Kräuterbier.
Stopp.
Ja.
Du weißt wahrscheinlich, was da im Original statt Kräuterbier gesagt wird, ne?
Diese zuckrige Plörre Rootbier.
Ja. Und ich habe mir sagen lassen, das ist nicht exakt dasselbe, aber ich habe das schon öfters erlebt, dass Rootbier im Deutschen dann mit Kräuterbier übersetzt wird. Weil wenn ich richtig informiert bin und ich trinke absolut keinen Alkohol, wird Rootbier oder wurde zumindest Rootbier aus irgendeinem Wurzelextrakt oder so gewonnen früher. Mittlerweile ist das alles künstlich, aber es hat nichts mit Kräutern im Eigentlichen zu tun, sondern es kommen teilweise noch Früchte rein und so. Und hat den eben einen ganz besonderen Geschmack. Aber ich glaube, Kräuterbier ist tatsächlich nochmal eine andere Art von Bier, beziehungsweise ein Bier, was dann entsprechend mit Kräutern gewürzt wird.
Soweit ich weiß, ist Rootbier auch alkoholfrei. Und es schmeckt übelst nach Zucker.
Das sollte wohl auch mal eine alkoholfreie Variante zum eigentlichen Bier darstellen, das Rootbier. So viel habe ich lesen können.
Da trinke ich lieber alkoholfreies Bier statt die süße Plarre. Da kriege ich ja Diabetes nur beim Hinschauen.
Du warst gerade so schön im Fluss, deswegen wollte ich dich auch an zwei anderen Stellen nicht unterbrechen.
Ah.
Jetzt beim Rootbeer hat es gepasst, aber vielleicht nochmal kurz zurückgespult. Ich habe Willy nie als Sportfan wahrgenommen. Klar, er spielt mit seinen Kindern im Garten, aber dass er sich eine Partie Football im Fernsehen ansieht, da musste ich echt nachdenken, ob ich das schon mal gesehen habe.
Mm-mm. Glaube nicht.
Und er ist da ja richtig bei der Sache. Er ist ja auch wirklich, er zeigt sich da ja wirklich begeistert.
Ja, ja.
Ja, zum Rülpser übrigens, ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal jemals thematisiert haben, aber die Rülpser, die wir hier in der deutschen Fassung hören, sind die Originalbäuerchen.
Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Doch.
Paul Fusco hat original so gerülpst.
Ja, und es passt sehr gut auf Tommy Pippers Stimme, findest du nicht?
Ja.
Das wollte ich noch addieren.
Danke, weil ich dachte nämlich... Das wären irgendwie Kürze. Ah, nein, hat Paul Fusco die wirklich rausgeballert. Da hat er wahrscheinlich eine Menge Rootbier getrunken.
Oder auch Paul Fusco hatte ein Rülps-Double. Das kann ja auch sein.
Auf jeden Fall nehme ich für mich mit, dass es echte Rülpser sind. Und dafür Respekt. Respekt. Ich möchte das nicht repetieren. Wir springen in Akt 1. Das Footballspiel ist scheinbar schon wieder vorbei.
Ach so, jetzt hast du mich falsch verstanden, Brian, merke ich gerade. Mit Originalbäuerchen meine ich, dass das die englischen Bäuerchen sind.
Ach so.
Ob die tatsächlich von einem Menschen hergestellt wurden.
Ah.
Durch Hinzugabe des eigenen Verdauungstraktes, kann ich nicht verifizieren.
Ah,
aber
okay.
Mit Originalbäuerchen meine ich die Bäuerchen aus dem Originalton. Jetzt habe ich dich verstanden und jetzt glaube ich, haben auch alle mich da draußen verstanden. Ich wollte mich nicht so abelwatschig ausdrücken, Entschuldigung.
Jetzt habe ich auch dich verstanden. Nichts Neues gibt's in der Küche, die sieht immer noch so aus wie vorher. Sie ist mal nicht explodiert. Willy und Brian kommen in die Küche und Kate ist ziemlich verwundert, warum sie so schnell wieder da sind. Ja, es ist halt mal wieder wenig überraschend wegen Alf. Zuerst setzte er sich auf die Seitenlinie und spuckte in seinen Helm. Brian merkt noch an, dass er dann noch dazu sagte, dass Willy und Brian falsch spielen würden. Und dann verstehen wir, glaube ich, alle, warum Willy und Brian dann das Weite gesucht haben, denn Willy führt aus, er hat Brian veranlasst, einen sehr komplizierten Pass zu spielen, dann sollte er links ausbrechen, sich durchquetschen, auf und nieder hüpfen, unter die Verkleidung gehen und ein Loch graben. Ja, ein Loch, genau. Und da sollte er übers Wochenende bleiben. Und noch Hokuspokus machen und mich um mich selber drehen.
Stopp!
Zu viel auf einmal?
Nein. Okay, ein Loch graben, übers Wochenende drin bleiben. Im Original soll er dort bis zum Groundhog Day verharren. Oh. Und jetzt kommen wir zum Hokuspokus und um sich selber drehen. Das ist im Original der Hokey-Pokey-Tanz, den Brian vollführen soll. Das ist so ein Tanz, den Kinder schon lernen. Den gibt's hierzulande auch im Karneval und nennt sich wohl Rucki-Zucki, habe ich mir sagen lassen.
Oh Gott.
Und der geht so ähnlich so wie put your right foot in, take your right foot out, put your right foot in and you shake it all about. Und das erinnert uns doch an eine Alf-Folge, die noch kommt, nämlich stell den rechten Fuß vor, stell den rechten Fuß zurück, stell den rechten Fuß vor und schüttelt ihn schön, dann kommt es euch so vor, als würde es, also das begegnet uns. Also ihr wisst da draußen, ohne es zu wissen, wisst ihr, was der Hokey-Pokey ist. Wenn ihr Alf-Fans seid.
Ich finde es immer wieder spannend, was du da aus dem O-Ton rausziehst, beziehungsweise
aber bis zum Groundhog Day.
Das ist ein bisschen arg lang.
Bis zum Murmeltiertag, das kommt drauf an, ich weiß ja nicht, wie spät es ist.
Uswakoms Luchayu wollen sich Willy und Brian das Spiel dann doch lieber, Dankeschön, im Fernsehen anschauen. In dem Moment kommt eine von deinen Lieblingsdingen, Lars, aus dem Off hört man nämlich, los, los, aufpassen, Willy, Abwehrtraining. Willy, nein, nein, von außen, Achtung, Schuss. Der Football landet auf dem Esst, auf dem Frühstückstisch, nenne ich ihn jetzt mal. Auftritt Alf am Fenster. Was klärt denn da? War das kein Punkt? Kate, sichtlich genervt. Nein, mein Geschirr hat den Angriff geistesgegenwärtig abgewehrt. Antwort? Diese Unverschämtheit. Was erwartest du, wenn du deine Teller im Schussfeld stapelst?
Das ist im Original in der Endzone.
Wir bemerken gleich, wieso es besser war, dass Kate vielleicht nicht mitgespielt hat, denn sie packt sich den Football, wirft ihn tatsächlich mit Schmackes nach dem Außerirdischen und kommentiert mit, der bleibt draußen. Er sagt noch was, aber das habe ich mir nicht aufnotiert. Mist. Ich
glaube, irgendwas mit dem Rasen ist es im Deutschen.
Ach ja, genau, genau. Ja. Hey, pass auf unseren Rasen auf. Ja.
Ja, und da ist im Englischen, glaube ich, noch ein Wortspiel drin. Statt you break the glass, you break the grass.
Oh, da sind wir wieder bei den Tellern in der Endzone.
Ja, ein süßes kleines Wortspiel. Na gut.
Wir bleiben in der Küche. Kate, Lynn und Alf sitzen am Tisch. Es gab offensichtlich Essen. Und Lynn fragt eben, was es zum Nachtisch gibt. Die Antwort des Außerirdischen. Wart es ab. Der Nachtisch kommt erst, wenn alles andere serviert wurde. Alles andere wurde schon serviert. Was? Das soll alles gewesen sein? Diese Mika-Portion? Und dafür hole ich mir noch Appetit mit beim Footballspiel.
Unverschämt!
Das ist unglaublich. Lynn fragt ihn, mit wem er denn gespielt hat. Und Kates Antwort, mit sich allein. Aber die Antwort, und ich habe gewonnen. In der Verlängerung.
Ja, es war knapp.
Wartet, ihr Lieben. Es geht noch weiter. Wir starten gerade die Rakete. Kate hofft, dass hoffentlich Blumenbeet und der Rasen alles in Ordnung sind. Hey, ich bin auf Zehenspitzen durch deine Tulpen gegangen. Zeig mal deine Füße und dieses... Hä? Von Tommy Pieper, das ist so geil. Füße. Und dann hebt die Puppe ihre Füße hoch. Und was da klebt, du bist auf Zehenspitzen durch meine Tulpen gegangen, aber meine Maßliebchen hast du plattgewalzt. Was sind denn Maßliebchen?
Ja, Kate verwendet hier im Deutschen ein auch mir nicht geläufiges Wort für Gänseblümchen, nämlich Maßliebchen. Es sind aber beides richtige Entsprechungen für das englische Daisies.
My Daisies. Daisies, die Gänseblume. Daisy Duck. Okay, Focus. Natürlich mal wieder die Unverschämtheit. Dafür stehen deine Hyazinthen noch, zum größten Teil. Du bist dran. Also, es hat so für mich den Eindruck, als ist es hier so eine Art Streitgespräch. In diesem Moment klingelt es. Du bist dran. In diesem Moment klingelt es. Alf, ich mach auf. Nein, ich mache auf. Danke, Lynn. Abgang, Lynn. Kate, also, wo waren wir, Alf? Ich weiß nicht, du hast mir den Eindruck vermittelt, mir eine Fußmassage verpassen zu wollen. Und heb die Füße nochmal hoch, wo die Blumen dranhängen.
Ah, man möchte ihn manchmal angespitzt in den Boden, aber gut.
Ja, aber dann sieht man diese, die Füße wackeln auch so leicht so ein bisschen. Ne?
Diese Treter sind gleichermaßen gigantisch wie süß.
Jetzt schneiden wir ins Tonzimmer, denn wer ist an der Tür? Kein Gastzahlalarm, fester Teil des Ensembles. Es ist Rackle. Sie hat einen Football in der Hand. Man könnte sich jetzt schon ableiten, was eventuell passiert ist. Und Rackle müsste gerne mit Kate und Willy sprechen. Diese werden natürlich gerufen. Ja. Und der Football ist in Ogmanics Garten. Und wie er denn da hinkommt und Kate umschifft es, ne? Brian hat damit gespielt und Rackle sagt trocken, er ging durch unsere Fensterscheibe. Willy? Es tut ihm natürlich alles sehr leid, er fasst in die Tasche und er wird natürlich den Schaden bezahlen. Trockener Kommentar von Rackle. Es war das große Panoramafenster. Und wie Willy weiß nicht, was er sagen soll. Er ist total konsterniert, ne? Und Lynn, die in mehreren Situationen in der Episode versucht zu retten. Ich hol dein Scheckbuch, Daddy. Und Kate, ja, ist alles nicht so schlimm. Ne? Schicken Sie uns einfach die Rechnung. Gerne. Aber sprechen Sie bitte unbedingt mit Brei. Kriminelles Verhalten muss im Keim erstickt werden.
Kriminelles Verhalten.
Das ist der Punkt. Kriminelles Verhalten? Wer heute eine Scheibe einwirft, der überfällt vielleicht morgen eine Bank. Brian als Bankräuber? Und dann, oh, das ist wieder so ein toller Liz Sheridan-Moment und von der Synchronsprecherin. Al Capone war ein braver Junge, bis er meinen Großvater eine Scheibe zerstörte. Genau gesagt hat er meinen Großvater da durchgestoßen. Aber das Ergebnis war dasselbe.
Genau, der brave Junge.
Oh Gott. Al Capone war ein braver Junge, ja. Oh Gott. Oh. Abgang Rackle. Kate. Alf. Aus dem Off. Ja. Komm mal her. Null Problemo. Er kommt durch die Tür und hat in der Getränkedose.
Oh Gott.
Bitte nimm diese Blumen als Zeichen meiner Entschuldigung. Liebe Zuhörende, es sind die, die er sich offensichtlich von den Füßen gekratzt hat. Und Kate nimmt die Dose, riecht daran und sagt, sie riechen wie seine Füße.
Ja.
Ich habe sie in Lysol gewaschen.
Lysol.
Ja.
Im Englischen sagen sie Desinex. Desinex ist ein Antipilzmittel für die Füße. Mhm. Das kann man wohl riechen. Während Lysol ein Desinfektionsmittel ist. Und deswegen geht für mich der Gag etwas ins Leere.
Ja.
Im Deutschen. Den hätte man noch besser machen können. Aber finde mal da eine Entsprechung für das Desinex. Vielleicht, keine Ahnung, irgendein Fußpuder oder sowas vielleicht, keine Ahnung. Naja.
Ich muss noch dazu erwähnen, bevor Alf die Szenerie betritt, hat Willy den Football hinter seinen Rücken. Und jetzt kommt schon ein Kandidat für Lieblingsgag.
Ah, das dachte ich mir.
Alf, wo ist unser Football? Hinter deinem Rücken. Da haben wir dieses kurze, das werden wir noch öfter hören heute. Er hat das Fenster, das der Ogmanics zerstört. Ein Football zerstört keine Fenster. Menschen machen das.
Und oh, schöner Gruß an die NRA, ey. Das ist ja toll. Oh Gott. Ein Football zerstört keine Fenster. Menschen machen das. Oh Gott.
Aber Willy sagt jetzt was, wo wir schon ahnen können, wo es hingeht. Und Außerirdische. Ich? Glaubt ihr, dass ich etwas zerstöre? Die Analogie zum Kaffeegeschirr? Von vorhin, mit dem Football. Trockene Antwort von Alf. Oh ja, das ist natürlich ein Argument. Alf, wie kam dieser Football in Ogmanics Garten? Nun, da hätte ich eine Theorie. Bitte lass hören. Er kickte also den Football leicht nach oben, aber er kam nicht wieder runter. Linz, Rückfrage. Und was ist deine Theorie? Antwort, sie geht in Richtung Einstein. Das Versagen der Schwerkraft.
Sie geht in Richtung Einstein.
Das ist so ab, das ist so absurd. Liebe Zuhörende, wartet mal auf den Prozess. Es wird, das ist unfassbar. Willy ist vollkommen, die Schwerkraft hat nicht versagt. Der Football kam runter und er krachte in Ogmaniks Fenster. Hey, wenn ich ein Geräusch gut kenne, dann ist es das Splittern von Glas. Von Geschirr, Keramik, Elektrogeräte oder... Lynn beweist sich mal wieder als Mediatorin. Ne? Sie wissen ja, sie können nicht wissen, ob es wirklich war. Ey, eins nach dem anderen. Vielen Dank, Lynn. Oh, vielleicht ist sie es sogar gewesen. Danke auch.
Sie will helfen und kriegt von ihm einen drauf. Ne?
Das ist, oh, vielleicht ist sie es sogar gewesen. Aber er hat natürlich noch andere Erklärungen. Willy, nenn mir eine. Alfs Erklärungen, ich fasse das jetzt mal so ganz kurz zusammen, weil wir wollen ja nicht repetieren. Erklärung Nummer eins ist, dass die Ogmaniks Franz Gall zu Besuch haben.
Zum Tee.
Zum Tee.
Zum Tee.
Und sie singt das hohe Ella Ella und die Scheibe geht zu Bruch. Die zweite Theorie ist, dass Siegfried und Roy, die Illusionisten, Trevor durch das Wohnzimmer schweben lassen und er dann durch die Scheibe und Willy kann nicht mehr. Hör auf. Hör sofort auf damit.
Stopp.
Ja. Siegfried und Roy lassen Trevor im Wohnzimmer schweben.
Statt Franz Gall war im Original Ella Fitzgerald zum Tee bei den Ogmaniks.
Schön.
Witzig finde ich an der Stelle, dass Franz Galls Nummer 1 Hit Ella Ella von 1988 tatsächlich von der grandiosen Ella Fitzgerald handelt.
Oh, wow. Ich hab kurz gebraucht.
Purer Zufall, aber wer weiß, vielleicht haben die sich so inspirieren lassen davon.
Maybe.
Und anstelle von Siegfried und Roy.
Oh Gott, was kommt jetzt?
War es im Original der Illusionist Doug Henning, der Trevor schweben ließ. Henning war häufig im US-Fernsehen zu sehen, zum Beispiel auch in der Muppet Show, bis er eines Tages dem Ruf eines Gurus nach Indien folgte und seine Berater und Requisiten einem vielversprechenden Nachwuchszauberer namens David Copperfield überließ.
Nacke, bist deppert. Okay.
Ja, das...
Wow.
Was man so für Personalien da manchmal hat in diesen...
Ja, echt.
In diesen Dialogen, Mann.
Jedenfalls, Willy bietet ihn ja, er möge bitte damit aufhören, aber ja, ich hätte noch ein Dutzend weitere. Gut, die letzten sind vielleicht ein bisschen abwegig.
Ja, die letzten sind vielleicht ein bisschen abwegig.
Also, ich meine, wir haben hier drei valide Theorien, ne? Das Versagen der Schwerkraft, Franz Gall und Siegfried und Roy. Wie abwegig kannst du noch werden?
Bisschen weit hergeholt.
Ja. Seinen Auftritt nicht als Illusionist, sondern als Familienmitglied hat jetzt Brian, der direkt natürlich fragt, was hat Alf wieder angestellt? Ja? Kate, die Mutter, Brian, Schatz, es ist sehr, sehr wichtig. Hast du das Fenster eingeworfen? Nein. Hey, wenn der Kleine sagt, er war es nicht, dann war es nicht. Du musst dich gleich die Daumenschrauben anlegen. Gut. Wenn er es auch nicht war, bleibst du der Spitzenkandidat. Die Puppe kurz und greift ihn. Brian, Schatz, es ist wirklich sehr, sehr wichtig.
Greift wieder am Hemd oder am Pullover oder was.
Ich finde es halt so cool, wie er genau das wiederholt, was Kate sagt, wo er sie vorher noch dafür verurteilt. Tja, Brian war es nicht. Tja, wer kann das bloß sein? Willy? Ich wüsste schon, wer. Du. Oder Frau Skull. Vergiss die hohe Ella nicht.
Die hohe Ella.
Oh. Also, ihr merkt schon, die Dialogdichte ist sehr, 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 sehr dick. Dick. Er kriegt auf jeden Fall Fernsehverbot. Er möchte eine Verhandlung. Denn er kennt seine Rechte und es ist eine Vorverurteilung. Da haben wir wieder Lynn, die einlenkt und sagt, dass sie es nicht wirklich wissen können, ob es war. Und er sieht ziemlich unschuldig aus. Schnitt auf die Puppe, die den Kopf so schräg legt. Kommentar Kate. Er sieht aus, als wartet er auf einen Oscar. Der Patriarch lenkt ein. Gut. Alf bekommt seinen Prozess und ich bin der Richter. Nimm's mir nicht übel, Willy, aber ich hätte gerne einen fairen Prozess. Sie einigen sich auf Kate. Sie möchte erst nicht und Alf besteht aber darauf, dass er die Sache vor Gericht haben will. Und Kate lässt sich darauf ein und möchte, dass Alf den Fall schildert. Jetzt? Ich brauche Vorbereitung. Ich brauche eine Vorladung, eidesstattliche Erklärungen und eine Sekretärin, die diese Wörter buchstabieren kann. Der Prozess findet also morgen früh statt. Nach dem Frühstück.
Stopp.
Ja.
Nochmal ganz kurz zurück. Ich liebe diese Pause, nachdem Kate als Richterin vorgeschlagen wird und Alf erst, nachdem sich ihre Blicke ganz kurz getroffen haben,
ja,
sagt, aber ja, gar keine Frage.
Ja, stimmt.
Und dann der Gag mit der Vorladung und der eidesstattlichen Versicherung oder Erklärung, die nur eine Sekretärin für Alf buchstabieren kann. Das ist im Original noch viel lustiger, weil dort die lateinisch gebliebenen Begriffe Subpoena und Affidavit fallen. Mhm. Und die sind natürlich auch für ja, einen Englisch-Muttersprachler schwierig, sagen wir mal. So ist es so bei englischen Wörtern immer ganz, ganz schwierig rauszukriegen, wie die wohl geschrieben werden, wenn man das Wort nicht kennt oder noch nie geschrieben gesehen hat. Und es ist natürlich bei diesen, ja, bei diesen lateinischen Begriffen noch viel, viel schlimmer.
Sehr
das
schön.
Das wollte ich noch sagen.
Danke. Er versucht natürlich, sie jetzt schon zu beeinflussen. Ah, und dies, und sie ist die Größte, und deine neue Frisur ist übrigens toll. Auf Deutsch wird gesagt, mach's halblang. Auf Englisch kann man genau ablesen, stop it. Ich fand es lustig. Dieses mach's halblang ist für mich im Deutschen halt darauf, ne, was heißt sie, mach mich nicht größer als du bist die Größte, sie ist die Größte. Und so geht das Ganze weiter, während er ihr in die Küche folgt. Und jetzt sind wir in Akt 4. Betitelt hier bei mir in meinem Spickzettel Tonzimmer, Klammer, Verhandlung. Wir hören unheilsschwere Musik. Wir sehen Beweisstück A, die Scheibe, Beweisstück B, den Football. Auftritt Brian. Ruhe, 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 Ruhe. Die Verhandlung ist eröffnet. Den Vorsitz führt die ehrenwerte Richterin Mami Kate.
Genau.
Danke, Brian. Danke, Brian. Das war sehr gut. Wo ist der Angeklagte? Man muss dazu sagen, Lynn sitzt im Sessel und Willy auf dem Stuhl. Und in diesem Moment kommt Alf den Flur entlang. Oh, und jetzt beginnt die Sternstunde von Nils Klausenitzer. Da kommt er schon. Gordon Shumway, alias Alf, in meinem besten Anzug.
Stopp. Willy nennt ihn in der Originalfassung F. Lee Shumway. Und zwar in Anlehnung an ja? Francis Lee Bailey, einen berühmten Strafverteidiger, den man auch hierzulande kennt, da er an den Prozessen um den späteren Würger von Boston und auch am Prozess von O.J. Simpson beteiligt war.
Oh, okay.
F. Lee Shumway.
Sie werden mehr als nur den Anzug verlieren, ja, wenn wir hier fertig sind. Und er entschuldigt sich für die Verspätung. Der Klient musste nochmal aufs Klo. Muss die sinnvoll sein? Ja, sonst wäre halt was durchgesickert, ne?
Was eine Missachtung des Gerichts bedeutet hätte.
Genau, richtig. Willy ist genervt. Können wir anfangen, Schätzchen? Einspruch, es wird keine Gerechtigkeit geben, wenn ich sie euer Ehren nenne und er sie Schätzchen nennt. Das ist dir nicht von Belang. Wir nennen sie euer Schatz.
Genau, als Kompromiss.
Und dann fängt er natürlich wieder an mit dem Süßholzraspeln, ne? Ich muss aber ihm recht geben, dass Angeline in diesem Kostüm wirklich sehr gut aussieht. Und tatsächlich gebieterisch irgendwie und doch feminin. Das ist ja lächerlich. Ich bitte zu bedenken zu geben, dass der Ankläger ihr Kostüm als lächerlich bezeichnet hat. Alf, Willy hat mir das Kostüm geschenkt. Ah, er hat also versucht, den Richter zu bestechen. Er ist voll drin.
Er macht alles immer 100%.
Klar. Willy, ich denke, du hast deine Anklageschrift vorbereitet. No, das kann ich mündlich machen. Kurz gesagt, Alf hat die Scheibe zerbrochen. Ha, tolle Rede. Ich bin schon so gut wie geliefert. Ha, ha. Und jetzt wird's absurd. Seit Beginn der Menschheit
oh Gott.
Wurden Unschuldige zu Unrecht verurteilt. Es beginnt mit Adam und Eva. Brian wirft ein, die aufgrund des Apfels, ne? Also ich will nicht zu tief rein, seht's mir bitte nach, weil es kommt noch so, so viel. Und Brian merkt an, aber Adam und Eva waren schuldig. Wer sagt das? Der liebe Gott.
Ich, Ich wette mal wieder, dass das im Englischen stumm ist. Ich meine, ich hab's mir nicht aufnotiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur im Deutschen wieder ist. Es sehr schön. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch schon so ein Lieblingszitat von mir ist. Ich mache da mal einen kleinen Haken dran mit Bleistift.
Das hattest du am Samstag, glaube ich, schon angemerkt, als wir sie geguckt haben. Alf möchte sich jetzt aber erstmal noch kurz mit dem Fall Kain gegen Abel befassen.
Es könnte noch ein bisschen dauern, wenn Alf so weitermacht.
Ja, und genau das bringt jetzt auch Richterin Mami Kate an. Wird das jetzt eine Reise durch die historische Reise, durch die biblische Geschichte? Er möchte ja alle passenden Präzedenzfälle aufrollen. Ja gut, dann muss das Mittagessen verschoben werden. Alfs Antwort, dann fasse ich zusammen. Ich habe das Fenster nicht kaputt gemacht. Wir können essen und rülpst. Nein, wir führen diese Verhandlung, zu Ende. Und wie er dann wegläuft und Tommy Pieper dieses Bit. Merke dir bitte deine Stopps. Ja. Denn nun kommt die Frage nach dem Beweis. Und Staatsanwalt Willi, der Fall ist einfach, euer Ehren. Was wir hier haben, ist ein zerbrochenes Fenster, einen Angeklagten und eine lange, lange Liste leichtsinniger Verhaltensweisen. Beginnend damit, dass er mit seinem Raumschiff in unsere Garage krachte. Antwort Alf, nennen Sie noch 12 Beispiele. Man muss dazu sagen, was Willi jetzt alles aufzählt, Alf zählt irgendwann, der zählt mit den Fingern. Willi beginnt. Um das gewünschte Dutzend voll zu machen, er hat Feuer im Wohnwagen gelegt, er hat unseren Christbaum zersägt, den Toaster zerstört, er hat das Bild vernichtet, den Garten verwüstet, den Wagen gestohlen, mein Klavier beerdigt. Damit hat er mich von allem am meisten getroffen. Er hat mich verhaften lassen, unsere Kreditkarten missbraucht, hemmungslos und illegal. Er hat den Fernseher kurz geschlossen, die Katze terrorisiert und ließ die Küche explodieren. Bevor er weitermacht, legt er seinen Block zur Seite und Alf macht genau dasselbe. Ist dir das aufgefallen? Willi wirft ihn so leicht weg und Alf wirft ihn seinen Block hinterher, den er dabei hatte. Es ist wohl naheliegend, dass so ein Multitalent sehr wohl diese Tat begangen hat. Er kickte den Football durch Ogbornicks Fenster. Brian springt auf und applaudiert. Brillant! Lass das, Brian!
Ich liebe es, wie konsequent inkonsequent du bist. Du gehst, willst nicht tief reingehen, aber du gehst da jetzt mördertief rein. Das ist schön.
Du willst nicht wissen, wie oft ich zurückgespult habe. Pause zurück, Pause zurück, Pause. Weil dieser Monolog von Willi, den muss man on air repetieren. Also, mein Klavier beerdigt.
Vieles von dem, was Willi da aufzählt, haben wir tatsächlich gesehen on air. Also bis hierhin.
Ja. Den Christbaum. Toaster, das Bild, der Garten.
Aber das Klavier glaube ich nicht und auch, ich kann mich auch nicht an ein Feuer im Wohnwagen erinnern.
Nein. Das mit dem Kreditkartenmissbrauch, Fernseher wissen wir. Ne?
Das ist ja Standardrepertoire mit der Kreditkarte, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Ja, stimmt. Und die Küche. Jedenfalls bewegt sich Alf langsam in Richtung Richterin Mami Kate. Habe ich das alles gemacht? Ich fürchte ja. Wir sind die Liste letzte Nacht durchgegangen. Wo? Im Bett. Einspruch, euer Ehren. Ich brüte die ganze Nacht über Gesetzesbüchern, während Sie im Bett mit diesem Winkeladvokaten Komplotte schmieden. Schnitt auf Willi. Oh,
stopp. Jetzt aber.
Ja. Go.
Der Komplotte schmiedende Winkeladvokat ist im amerikanischen Original ein Ambulance Chaser. Weißt du, was ein Ambulance Chaser ist?
Nein.
Das ist ein Anwalt, der buchstäblich Krankenwagen hinterherjagt, um die darin liegenden Patienten als Klienten zu gewinnen, um sie dann zum Beispiel in Schmerzensgeldprozessen zu vertreten. Das ist ein Ambulance Chaser. Das kann je nach Kontext, muss das auch kein Anwalt sein, das könnte auch ein Sensationsreporter sein, der ja auch manchmal Krankenwagen nachjagt nach dem Motto, oh, da ist ja bestimmt irgendwas passiert. Aber in diesem Fall ist der Winkeladvokat ein Ambulance Chaser.
Du verlierst die Kontrolle, also nicht du, sondern sagt Kate zu Alf. Seine Antwort: Ich dulde auf meinem Berufsstand keinen Makel. Willi möchte ihm jetzt gerne mal ein paar Fragen stellen. Und was mich da gewundert hat, jetzt, zu diesem Zeitpunkt, fragen sie ihn, ob er für die Tatzeit ein Alibi hatte. Das hätten sie doch schon vorher machen können.
Tja.
Fand ich ein bisschen komisch. Fand ich echt ein bisschen komisch. Aber er hat
dramaturgische
natürlich,
Gründe.
Er hat natürlich kein Alibi und somit ist der Fall für Willi klar. Vergiss Franz Gall nicht. Es ist nicht möglich. Vergiss Franz Gall nicht. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Es ist nicht möglich. Doch, es ist möglich. Es ist nicht möglich, weil Franz Gall zu der Zeit nicht in der Stadt war. Ich habe das überprüft. Hast du auch überprüft, wo Siegfried und Roy war?
Als die zum zweiten Mal zur Sprache kommen, wird nicht nochmal der Mr. Henning bemüht, sondern es ist im Original Beverly Sills, nach deren Aufenthaltsort das? Zur Tatzeit Alf fragt. Das ist eine Opernsängerin.
Ne? Frau Kammersängerin, kann man hier singen?
Kann bestimmt auch das hohe Ella Ella.
Ja. Sie sind eine Schande für unseren ganzen Berufsstand. Boah, bitte, du kennst doch nicht mal den Unterschied zwischen Corpus und Delicti. Damit sollte man keine Scherze treiben. Seine Antwort zeigt halt, dass er wirklich nicht weiß, was das heißt.
Ja, im Englischen ist es nicht Corpus Delicti, sondern Habeas Corpus. Das ist auch so ein Grundsatz, ne? dass man den Verdächtigen dem Haftrichter vorführen soll, glaube ich. So schnell wie möglich.
Ja, vorgeführt wird jetzt der erste Überraschungszeuge. Ich rufe in den Zeugenstand. Was ist los? Du ruinierst meine dramatische Pause. Lynn wird in den Zeugenstand gerufen.
Ist dir aufgefallen, dass Alf Lynns Nachnamen übertrieben amerikanisch ausspricht an der Stelle, als er sie in den Zeugenstand ruft?
Tommy Pieper, ja, Lynn Tanner.
Das macht er normalerweise nicht mit dem Nachnamen Tanner. Und das weiß auch bloß Tommy Pieper, warum er es an der Stelle gemacht hat. Ist mir bloß so aufgefallen. Gott.
Ja, ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Aber gut, vielleicht war er so im Flow drin. Ne? Lynn wird jedenfalls befragt, wie lange sie denn den Angeklagten schon kennt und ob er denn Ähnlichkeit mit einem Heiligen hätte. Naja, vielleicht mit St. Bernhard. Schwenk auf Willi. Ha, ha, ha. Der Bernhardiner. Ruhe, Rechtsverdreher.
Das haben sie im Deutschen reingemogelt mit dem Bernhardiner, um es zu retten. Weil, ne, der Bernhardiner heißt halt im Englischen St. Bernard. Das ist oder auch mal St. Bernard's Dog oder so. In beiden Fällen geht der Name übrigens zurück auf den großen St. Bernhard. Das ist ein Alpenpass, wo Mönche diese Hunde in einem Hospiz gezüchtet hatten.
Sehr schön. Was ich witzig finde an diesem kurzen Dialog, die Synchro, als Alf in Richtung Willi sagt, Ruhe, Rechtsverdreher! Und Nils Klausitzer.
Schön, dass wir hier nochmal ein Synonym haben für einen Winkeladvokaten, einen Rechtsverdreher. Im Englischen sagt er ein Wort für Ganove, was ich nicht kannte, nämlich Scheister.
Ein Scheister. Ja. Lynn glaubt jedenfalls, dass Alf kein Ganove ist, denn sie glaubt an ihre Unschuld. Als nächstes, bevor ich meinen nächsten Zeugen aufrufe, muss ich erst noch was überprüfen. Brian, komm her. Glaubst du, ich habe das Fenster kaputt gemacht? Ich weiß nicht. Und dann will er ihn bestechen. Es ist unfassbar. Er sieht quasi seine Felle davon schwimmen. Willi fällt es natürlich sofort auf. Und das wird abgebrochen. Also ruft er sich selbst in den Zeugenstand. Kate wechselt mit sich selber auch nur jeweils zwei Sätze. Müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Kate, ist das irgendwann ein bisschen zu viel? Seine Antwort, ich gebe der Verhandlung etwas Individualität. Kate, ich will nichts mehr hören. Alf steht auf, Richtung Willi, das ist für Sie das Aus. Willi, Einspruch, stattgegeben. Logisch, ich verlange, dass der Fall vom Gericht abgewiesen wird. Wieso? Weil ich ihn sonst verliere.
Den magst du, ne?
Den mag ich auch. Das ist auf Platz 2. Für mögliches Lieblingszitat. Kate möchte die Plädoyers hören, ganz einfach. Willi fängt an, Alf danach. Alf war es. Nein, er war es nicht. Sie wird jetzt das Urteil fällen. Und Alf wäre echt ein guter Anwalt. Ja, soll sich Zeit lassen und wenn es Wochen dauert, wenn es Monate dauert, ich bin fertig. Jetzt schon? Ja. Ist das gut oder schlecht? Schlecht. Schlecht für mich oder schlecht für ihn? Schlecht für dich. Er möchte jetzt natürlich auch noch Kate bestechen, bevor sie das Urteil verkündet. Aber es bringt alles nichts. Er wird verurteilt und er bekommt 30 Tage Fernsehverbot. 30 Tage. Was er daraus macht, das sehen wir gleich in der nächsten Zwischenszene. Lars, ich hatte das Gefühl, du wolltest gerade Luft holen.
Ja, mir ist ein lustiger, ja, man muss fast sagen, Bedeutungsunterschied aufgefallen noch in dieser ganzen Verhandlungsszene. Und zwar an der Stelle, wo Alf sich selber in den Zeugenstand rufen will. Da sagt Willy doch hinten, wo er sitzt, ich protestiere. Und da sagt er im Englischen nichts davon. Da sagt er einfach bloß, oh, brother. Das fand ich richtig cool.
Hätte auf Deutsch auch gut gepasst. Oh Gott. Oder sowas Ähnliches.
Oder sowas, oh meine Güte. Aber vermutlich aufgrund dessen, was Willy da formt mit seinen Lippen, ne, protestiere, brother, ne, also irgendwas in die Richtung, haben die sich vermutlich gedacht, dass sie machen müssen. Und oh Bruder kannst du halt im Deutschen nicht sagen.
Ja, oh Vater. Schnallt eure Friedensharken ab. Nein.
Heilandsbrüche.
Wir harken nicht. Genau, wir harken nicht. Wir gehen in den Waschraum, denn Alf sitzt in seinem Körbchen. Und sieht sich offensichtlich die Golden Girls an, indem er mit seinen Händen die Dialoge. Und Blanche, mit wem möchtest du heute Abend ins Bett gehen? Mit allen. Ha, ha, ha.
Och, wenn eine Puppe Puppe spielt, das finde ich immer toll.
Ja, aber der zweite Gag ist fast noch besser. Sag guten Tag, Sophia. Heute nicht. Heute bin ich Kloschau und ich muss aufs Klo. Wo ist die Zeitung? Ah, nee, vorher kommt er noch Lynn rein und fragt ihn, was er da macht. Und er sagt, er sieht die Golden Girls. Und dann macht er den Clochard-Gag. Und Lynn sagt so, hör auf damit. Ja, die machen eh immer die gleichen Witze. Mach mal die Musik an, ich schalte um auf Tanzfieber. Er hat an der Wäscheleine drei Puppen gespannt und zieht an der Wäscheleine, sodass die Puppen so aussehen würden, als sie tanzen. Als würden sie tanzen. Ja? Lynn beendet das Ganze irgendwann, weil, ne, das ist also schon sehr, sehr absurd. Und sie gehen das Ganze nochmal durch und Alf fragt natürlich, ob Lynn denn glaubt, dass er das Fenster kaputt gemacht hat. Und sie sagt, nein, sie glaubt ihm. Da ist sie mal wieder die Stimme der Vernunft. Sein trockener Kommentar. Ich wünschte nur, ich hätte einen besseren Anwalt gehabt. Sehr schön. Und er hatte doch einen guten Anwalt und ob Lynn sich von ihm verteidigen lassen würde.
Ja.
Sie wartet kurz, aber ne, sie ist halt, wie gesagt, die Stimme der Vernunft, selbstverständlich.
Und hier haben wir nochmal so in Spiegelung, ne, zu dem, was wir vor ein paar Szenen gesehen haben, diese sehr witzige Pause, bevor Lynn schließlich dann doch sagt, ohne jede Frage.
Mhm. Ja.
Sehr toll.
Ohne jede Frage gehen wir jetzt ins Tonzimmer, denn es klingelt. Willy, Kate und Brian spielen Karten. Lynn geht an die Tür und wir haben den zweiten Nicht-Gaster-Alarm, denn er gehört auch zum Ensemble. Es ist Trevor Ogmanek. Und er würde gern mit Brian sprechen, weil offensichtlich hat er das Fenster kaputt gemacht. Und er hat das finde ich ein Monster-Gag, ne? Weil es hat ihn an seine Highschool-Zeiten erinnert. Er hat ja 7 Jahre in der Abwehr gespielt. Ja. Und ihm gesagt, da waren sie wohl sehr gut. Moment, wir lassen den Lars mal auslachen. Dann mache ich das nochmal fertig. Also, liebe Zuhörende, ihr müsst euch das, Lars, korrigiere mich bitte, weil ich weiß, du bist da ein bisschen textsicherer. 7 Jahre in ein amerikanisches Highschool-Studium ist auch in jeweils 2 Semester auf 1 Jahr aufgeteilt, richtig?
Es sind auf jeden Fall insgesamt 4 Jahre und nicht 7. Das heißt, Trevor hat mehrere Ehrenrunden gedreht.
Und Willis Kommentar dazu, da waren sie wohl sehr gut. In Sport. Ja,
und nur in Sport.
Ja, scheinbar. Ah. Usvakum Suchalo wollte Trevor scheinbar einen Pass zwischen dem Vogelbad und der Sonnenuhr spielen, aber der Ball ist am Gartenzwerg abgeprallt und durchs Fenster. Und Kate stellt die Frage, oder Lynn ist es, glaube ich, es steht auf jeden Fall die Frage im Raum, warum er es denn Reckl nicht gesagt hat. Und Trevor sagt, ja, er wollte das Bild, was Reckl von ihm hat, nicht zerstören, denn sie hält ihn ja immer noch für einen großen Footballhelden. Ja. Und das ist so süß. Die Ogmaniks sind doch auch ganz normale Menschen. Ja, aber warum er dann hat er wohl gesagt, dass es Brian war. Nein, dass man ihn beschuldigt hat, habe ich erst heute Morgen erfahren. Und dann habe ich gesehen, was er im Bad ans Fenster gesprüht hat. Ich bin unschuldig.
Was er im Bad ans Fenster gesprüht hat. Himmel, womit?
Oh. Trevor sagt zu Brian demnach, ich entschuldige mich, mein Kleiner. Brians Antwort, schon gut, mein Großer. Ach ja, und unschuldig schreibt man nur mit einem L.
Oh, Brian. Brian, das ist ein Monster-Gag im Englischen.
Oh, her damit.
Und zwar ist es ja hier quasi im Deutschen nur so, als würde, sag mal, Trevor Brian korrigieren, weil er es tatsächlich besser weiß. Im Englischen sagt er aber, there's only one S in innocent. Der dauert einen Augenblick, weil in innocent ist kein einziges S.
Der ist schnell angekommen.
Also dieser Gag zielt nochmal auf Trevors Schulbildung ab, über die wir ja vorhin schon einen Gag gemacht haben mit den 7 Jahren statt den 4. Ja. There's only one S in innocent. Ich gehe kaputt.
Geil. wie ich ja schon angekündigt habe, ich glaube in der Sommerpause werde ich die Zeit aktiv nutzen und mir Staffel 1 und 2 einfach nochmal auf Englisch anschauen. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Denn das Thema ist offensichtlich ein Justizirrtum, was Kate auch sagt und mit dem Hammer auf den Tisch haut. Und dieses Was von Norbert Gastel, das ist so typisch für ihn gewesen. So großartig.
Im Original sagt Kate übrigens Case dismissed, also Klage abgewiesen.
Ach, und das immer wieder, ich muss ja auf Englisch schauen. Die Löwenmama Kate findet es toll, dass die Meinung von Reckle ihm halt wirklich nach allen dann noch wichtig ist. Und ach, wissen Sie, manchmal ziehe ich mein Football-Trikot an. Reckle wirft sich in ihr Cheerleader-Kostüm. Was sagt er dann? Und dann machen wir ein Fass auf, genau. Willi, Reckle hat die Fans angeheizt und sie hat immer noch ihre klasse Figur. Und Lynn, dieser Kommentar von Lynn könnte eigentlich sehr despektierlich sein. Im Ernst? Antwort Trevor, sie tut doch was dafür. Jedenfalls, ich sag's jetzt einfach, weil es einfach so ein perfektes Überleitungswort ist. Die Sache ist ja geklärt, Willi moderiert es ab und es ist schön, dass Trevor das aufgeklärt hat und Trevor merkt dann, ja, weil er hat die Rechnung bekommen, vielleicht könnten wir sie uns teilen. Und da kommt wieder der Geizhals Willi raus, ne? Der Geizhals. Und Trevor, war nur ein Witz.
Ja, nicht nur der Geizhals Willi, sondern auch die Chuzpe von Trevor kommt da raus.
Ja.
Sowas überhaupt anzubieten.
Sie sollten sich, die Familie ist sich einig, sie sollten sich dringendst bei Alf entschuldigen. Willis Kommentar ist, das werde ich erledigen, stellvertretend für uns alle. Schließlich war ich der Ankläger. In diesem Moment klirrt es in der Küche.
Oh Gott.
Und zwar massivst. Massivst. Und ich finde, Brian Tanner hat den Abschlussgag dieses Akts. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Die Sitzung des Gerichts ist eröffnet.
Aber aus der Pistole geschossen. Sehr gut.
Ja!
Ach ja.
Wer weiß, was er da wieder kaputt gemacht hat. Schauen wir mal, ob er im Epilog noch irgendwas kaputt macht. Das Einzige, was er da kaputt macht, ist die Stromrechnung der Tanners. Denn, boah, die war stark. Denn er hat 3 Fernseher am Laufen. Offensichtlich holt er das nach, was er in einer Nacht, ich kann es mir nicht anders erklären, was er in einer Nacht nicht geschafft hat, wo er eine Nacht kein Fernsehen schauen durfte. Er hat 3 Fernseher. Willi kommt rein. Alf, was machst du da? Ich genieße die Programmvielfalt. Schalt 2 davon aus. Du bist ein Energieverschwender. Und Alf setzt nochmal eine Litanei ab. Wegen der Unschuld und dies und das. Und Willis Kommentar ist einfach, Alf, wie lange willst du diese Schuldnummer noch mit mir abziehen? Ja, ich dachte so kurz bis nach Weihnachten. Denk nochmal nach.
Vielleicht bis zum Murmeltiertag.
Vielleicht. Willi dreht sich um Richtung Küche. Und Alf sagt, ach mein Lieber, wenn du schon in die Küche gehst, könntest du mal nachfragen, wie weit meine 3 Fernsehmahlzeiten sind? Und wie Max Wright mit diesem erhobenen Arm an der Küchentür, das ist für mich so sinnbildlich, ja, er hat es nicht getan, aber er hat überhaupt nichts gelernt.
Es ist Non-Verbal Comedy und natürlich auch gutes Schauspiel.
Ja, und das ist ja auch das, was die Serie ausmacht. Non-Verbal Comedy und auch sehr viel Verbal Comedy. Ja, ihr Lieben, damit sind wir durch.
Mir ist übrigens in dem Epilog noch eins aufgefallen. Auf einen der 3 Fernseher brüllt er doch ein, nein, das ist die falsche Karte.
Ja, stimmt.
Ich weiß nicht, auf welche Fernsehshow da Bezug genommen werden soll im Deutschen. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, die sich in den 80ern... Ich dachte immer, ich würde mich gut auskennen bei den 80er-Jahre-Spiele-Shows. Aber im Original sagt er einfach, kauf ein Vokal. Also, buy a vowel.
Glücksrad.
Da ist es Glücksrad. Im Original ist es Glücksrad. Was es im Deutschen ist, wie gesagt, keine Ahnung. Das wollte ich noch ergänzen. Ja, aber du hast recht. Mann, sind wir durch. Mann, sind wir durch.
Was eine Folge,
hä? Ja.
Junge, Junge.
Aber da fehlt ja noch was.
Es fehlt noch was?
Ja. Dein Lieblingszitat und deine Lieblingsszene.
Ei, natürlich. Also meine Lieblingsszene ist natürlich der komplette Prozess.
Ja, gehe ich mit.
Das ist einfach unglaublich. Und bei Lieblingsgag-Zitat bleibe ich einfach, Alf, wo ist unser Football? Hinter deinem Rücken.
Tatsächlich, das nimmst du, okay.
Das nehme ich, doch, das war, und die Reaktion von Willi drauf war.
Also bei der Lieblingsszene gehe ich, wie gesagt, d'accord und mir fällt nichts Besseres ein, einfach weil da auch Zitat und Puppenspiel wieder wunderbar zusammenkommt, nämlich, aber Adam und Eva waren schuldig. Wer sagt das? Der liebe Gott.
Ja,
das ist meins. Ihr Lieben, haben wir tatsächlich irgendwas vergessen? Haben wir die falschen Schwerpunkte gesetzt? Möchtet ihr was ergänzen? Schreibt es uns. podcast@haare-im-thunfisch.de. Nehmt das Kontaktformular auf unserer Seite haare-im-thunfisch.de. Kommentiert in den sozialen Netzwerken. Und vor allen Dingen würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen würdet. Gebt uns Sterne auf eurem Podcast-Portal, wo immer ihr uns hört. Und wenn ihr uns darüber hinaus tatsächlich noch ein bisschen unter die Arme greifen wollt, finanziell, gibt es in den Shownotes jeder Episode ein paar Möglichkeiten, das zu tun. Nämlich uns entweder auf Phonic-Stunden schenken oder uns ein kleines Trinkgeld geben. Wir freuen uns über alles, aber vor allen Dingen freuen wir uns, dass ihr uns weiterhin so schön zuhört. Ja, und ja. Ihr Lieben da draußen, bitte, schaltet auch in 2 Wochen wieder ein, wenn ihr den Brian sagen hört.
Gibst du mir bitte die Schachtel mit den Flügelmuttern? Oh, ich fürchte, die habe ich gegessen. Du hast die Flügelmuttern gegessen? Ich habe Geflügelbutter gelesen.
Geflügelbutter! Brian, was gucken wir?
Onkel Albert!
Endlich, da ist er.
Der Onkel Albert. Und was mit den Zeltpflöcken passiert ist, da stand Heringe drauf. Das könnt ihr euch ausmalen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
Er ruht unter den Pfirsichen.
Wo sind meine Pfirsiche?
Ciao, ciao da draußen. Ciao.
Tschüss.